Harte Arbeit, wenig Schlaf, Hunger und große Entbehrungen. Das muss man auch heute noch aushalten können, wenn man die Welt umsegeln will, erklärt mir der Weltumsegler Rollo Gebhardt. Rollo Gebhardt ist dreimal um die ganze Welt gesegelt. Zweimal davon Mutterseelen allein, in Booten, die nur etwas länger als 5 Meter waren. Mit Nussschalen also. Mittlerweile hat er über 250.000 Kilometer auf den 7 Weltmeeren zurückgelegt. Ich treffe ihn in seinem gemütlichen, von hohen Bäumen umgebenen Haus am Tegernsee, wo er mit seiner wunderschönen Frau Angelika lebt. Wir sitzen in seiner Wohnküche, in der zu jeder vollen Stunde die Uhr schlägt. Am Ende des Interviews hat die Uhr viele Male geschlagen und ich habe rote Ohren. Was dieser Mann im Laufe seines Lebens erlebt hat, passt locker in 3 oder 4 Leben. Rollo Gebhardt ist ganz anders, als man sich einen Seebär vorstellt. Er ist schlank und eher feingliedrig. Ein Mann der leisen Töne, ein nachdenklicher, bescheidener Mensch. Noch heute, mit 85 Jahren, erinnert sich Rollo Gebhardt an die Träume seiner Kindheit.
Mein Traum war natürlich mal Kapitän von einem schönen großen Passagierschiff zu sein und dann eine gute Mannschaft zu haben und dieses Schiff zu befehligen und damit über die Meere zu fahren.
Doch dann zerstört der Krieg alle seine Pläne. Rollo Gebhardt muss als einfacher Soldat im Zweiten Weltkrieg den Russlandfeldzug mitmachen. Eine entbehrungsreiche Zeit.
Die harten russischen Winter habe ich mitgemacht mit minus 50 Grad, wo man nicht einmal mehr eine Scheibe Brot abschneiden konnte, weil alles gefroren war. Ich war an Belastungen, auch unvorhergesehene Belastungen, war ich durchaus gewöhnt und es gab nichts, was ich nicht ausgehalten hätte, sonst säße ich heute nicht mehr hier.
Wie kam es denn, dass er Weltumsegler wurde? Denn das liegt für einen, der in Dresden zur Schule ging und den es nach dem Krieg nach Bayern verschlug, nicht gerade auf der Hand.
Das ist ein so wahnsinniges Unternehmen, dass es schon besondere Lebensumstände braucht, um einen Menschen dahin, ich möchte schon sagen, zu treiben, dass er das auf sich nimmt.
Besondere Lebensumstände. Bei Rollo Gebhardt war es eine lange Kette von Unglücken. Die im Krieg verlorene Jugend, der Tod seines Vaters, die Hungerjahre nach dem Krieg. Und als er denkt, alles wird doch noch gut, als er gerade dabei ist, eine Familie zu gründen, da stirbt seine erste Frau. Gerade mal um die 30 Jahre ist er da alt und hält es an Land nur noch schlecht aus, weil dort alles an sie erinnert. In dieser schlimmen Situation kommt ihm sein alter Kindheitstraum wieder in den Sinn. Er kauft sich auf einer Werft am Starnberger See ein Boot. Ein kleines, bescheidenes, für mehr reicht sein Geld nicht. Ohne jegliche Anleitung setzt er sich hinein und segelt los. Damit beginnt ein neuer Abschnitt in Rollo Gebhardts Leben. Erste Fahrten unternimmt er ins Mittelmeer. Später segelt er dann durchs Rote Meer. Er ist der Erste, der solch ein kleines Segelboot als Alleinsegler durchs Rote Meer steuert.
Weder im Alleinsegeln noch in den Seegebieten, in die ich dann kam, hatte ich irgendeine Ahnung. Ich hatte ja noch nie in meinem Leben ein Riff gesehen.
Aber er hat keine Angst davor, Erfahrungen zu machen. Keine Angst, dafür auch Lehrgeld zu zahlen. Jedes seiner oft nur mit knapper Not bestandenen Abenteuer macht ihm Hunger auf mehr und größere Herausforderungen. Der Atlantik wird nach dem Roten Meer sein nächstes Ziel. Die Leute schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, als sie sehen, mit was für einem Bötchen er sich auf die Fahrt begibt. Nur 30 Tage braucht er, um den Atlantik zu überqueren. Wieder ein Rekord. In New York wird er überschwänglich gefeiert. Er wird in Talkshows eingeladen, um zu erzählen, wie er das geschafft hat und was er auf der Fahrt alles erlebt hat. Zum Beispiel die Geschichte, wie er auf der Fahrt von den Bermuda-Inseln nach New York mitten in der Nacht mit einem Walfisch zusammengestoßen ist. Der Wal muss das Boot übersehen haben. Anders ist es nicht zu erklären, dass das mächtige Tier beim Auftauchen mit voller Wucht mit seinen beiden Kielflossen gegen Rollo Gebhardts Boot, die Solveig 3, kracht. Rollo fällt aus seiner Koje. Erschrocken springt er an Deck. Da taucht das verletzte Tier auch schon direkt neben dem Boot auf.
Es ist beängstigend, weil an sich die Begegnung mit einem Tier, was größer ist, nicht nur als ich selbst, sondern auch größer als die Yacht, das ist an sich schon beängstigend. Und ich weiß, das Tier kann jeden Augenblick, wenn es ihm einfällt, das Boot umwerfen. Macht Angst.
Nicht nur der Wal, auch das Boot hat bei dem Zusammenstoß etwas abbekommen. Wasser dringt ein. Die letzten 4 Tage, bis er in New York ankommt, muss er Tag und Nacht jede halbe Stunde an die Pumpen, um das Boot schwimmfähig zu halten. Als er dieses Abenteuer bestanden hat, kann ihn nichts mehr aufhalten. Jetzt ist er reif für eine Weltumsegelung.
Vor Zusammenstößen mit der Natur ganz anderer Art steht Magellan vor der Küste Südamerikas. In der Bucht von San Julian, wo der Portugiese das Heft wieder in der Hand hält, werden sie von Winterstürmen heimgesucht. Als sie sich etwas legen, schickt Magellan sein beweglichstes Schiff, die Santiago, zum Auskundschaften der Küste südwärts. Sie zerschellt auf den Klippen in der Bucht, in die der Fluss Rio de Santa Cruz mündet, und geht unter. Wie durch ein Wunder kann sich die Mannschaft retten. Weitere 2 Monate gehen sie am Rio de Santa Cruz vor Anker. Der Sturm rüttelt an den Booten. Die Vorräte werden knapp. Düster ist es, kalt. Am 19. Oktober gibt Magellan endlich das Signal zum Aufbruch. Es geht südwärts. 2 Tage später erreichen nunmehr 4 Schiffe eine neue, unbekannte Bucht. Ein Vorgebirge reicht hier bis ans Meer heran. Magellan nennt es Cabo de las 11.000 Virgines, das Gebirge der 11.000 Jungfrauen. Magellan schickt die San Antonio und die Concepción aus, die Bucht zu erforschen. Die Trinidad und die Victoria warten währenddessen am Eingang der Bucht. Die Mannschaft murrt. Keiner hat Lust, hier rumzusuchen. Die Bucht sieht geschlossen aus. Eine einzige Felswand. Hier ist weit und breit keine Wasserstraße. Widerwillig machen sich die Suchschiffe auf den Weg. Plötzlich zieht ein Unwetter auf.
In der Nacht überfiel uns ein schrecklicher Sturm, der 36 Stunden dauerte und uns zwang, die Ankertaue zu kappen und die Schiffe der Willkür der Fluten und des Sturmes zu überlassen.
Wie gefährlich ein Sturm ist, hängt nicht von der Windstärke ab, sagt Rollo Gebhardt, sondern davon, wie nah die Küste ist.
Bei Sturm brauchte ich gar nichts machen. Habe ich alle Segel runtergenommen, habe das Boot treiben lassen. Auf Grund geraten ist ja viel gefährlicher und dadurch gehen auch viel mehr Schiffe verloren als durch Stürme. Eigentlich wird ein Sturm erst dann gefährlich, wenn er einen auf die Küste zutreibt und man dann auf Grund gerät.